Meine ersten Rolle habe ich am Geburtstag meines Vaters gekauft. Das war der 13. August 1986 und habe ganz lange schon den Wunsch gehegt, einen Roller zu haben. Und wohne im Elternhaus eines alten Düsseldorfer Mods. Man nannte ihn Speck. Das war zuerst so, dass ich dann mit den Öffis nach Hamburg gefahren bin. Da gab es einen Treffpunkt für die Mods, freitags, samstags an der Markthalle. Da liefen dann die ersten Roller auf, die ich dann gesehen habe. Denk so, oh, die sehen ja richtig nett aus. Die Leute haben einen Stil. Und so bin ich dann da in diese Szene reingekommen. Da hatte ich schon eine Kamera mit am Start. Also ich habe früh begonnen, auch schon in der Mod-Szene sozusagen, Fotos zu machen. Hab auch mal eine Mod-Fotosession in Pinneberg gemacht, wo ich gesagt habe, kommt vorbei an einem Sonntag nach einer Feier in Kiel. Wir wollen mit ganz vielen Leuten, mit Parker, mit grünen Parker, mit Rollern irgendwie Fotos machen. Den Roller 10 Wochen gehabt und habe einen schweren Verkehrsunfall gehabt. Und dann war es das erstmal mit dem Rollerfahren, mit dem, den ich gekauft hatte. Ich habe einmal eine Ausstellung auf dem Rollertreffen gemacht. Da habe ich einfach Bilder hochgezogen, DIN A3, und habe die dort einfach nur an die Wand gehängt, laminiert und an die Wand gehängt. Also gar nicht professionell. Und irgendwann kam diese Reportage raus. Und dann habe ich natürlich geblättert, geguckt. Ah, es ist kein Einzelbild geworden, wo ich abgelichtet worden bin. Seinerzeit ist aber diese ganze Sammlung oder viele Bilder aus dieser Reportage, die nicht veröffentlicht worden sind, unter den Leuten verteilt worden. Und da habe ich auch welche abbekommen. Und da bin ich natürlich jetzt, finde ich das gut, dass ich damals abgelichtet worden bin und diese Bilder noch habe.
Herzlich willkommen zur Episode 39 der Blechgedanken. Eine noch zu gehen, dann haben wir sage und schreibe 40 Episoden aufgenommen. Mit mir meine ich, ich und meine Gesprächspartnerin. Es ist unfassbar, ich kann es immer irgendwie noch gar nicht fassen. Was erwartet euch denn in der Episode 39? Also, ich habe mit Oliver Hagge, beziehungsweise jetzt Lux, gesprochen, den ich bisher noch nicht persönlich kenne. Das heißt, wir haben uns am Bildschirm dann jetzt kennengelernt. Aber Olli ist derjenige, der die Patches fotografiert hat, die in dem Buch von Paul abgebildet sind. Und über das Interesse, wer denn diese Patches gemacht hat, habe ich mich auf die Suche begeben und ich habe sehr schnell und sehr gute Hinweise bekommen, wer sich hinter dem Fotografen dieser Patches verbirgt. Und dann habe ich Kontakt mit Olli aufgenommen. Dann haben wir viele Sachen festgestellt. Erstens, er kommt aus Norddeutschland. Zweitens, er hat wie ich Architektur studiert. Und er ist schon ziemlich lange in der Szene unterwegs gewesen. Wir hatten ein sehr angenehmes Gespräch rund um das Thema Vespa-Geschichte von damals. Warum man damals fotografiert hat, wie das abgelaufen ist, warum er gesammelt hat und dass er mittlerweile einen unglaublichen Schatz von so vielen Fotos aus den 90ern und aus den 80ern besitzt, dass es schon eigentlich eine kleine Ausstellung wird. Ob es jemals dazu kommen wird, momentan fehlt ihm so ein bisschen die Zeit, aber wer weiß, wo man das Ganze vielleicht dann doch mal betrachten kann. Ich fand das Gespräch auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich hoffe, euch geht es auch so. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei der Geschichte von Oliver und wir sehen uns auf der Straße. Oder Veit? Ja, herzlich willkommen. Episode 39. Blechgedanken. Ein vor Jubiläum 1 oder 2. Ich habe heute jemanden zu Gast, den ich bisher persönlich noch nicht kennengelernt habe. Wir haben nur telefoniert, aber es ist so ein bisschen gesprungen worden durch die Thematiken, die ich ja immer versuche aufzuholen. Jemand, der aus dem Podcast mit Paul, also Christoph Barton, so ein bisschen einen Zusammenhang hat, nämlich jemand, der viel fotografiert hat in den 80ern, unter anderem auch Patches auf Rücken. Mir gegenüber sitzt Oliver. Du kannst dich gleich selber vorstellen. wer du bist, wo du herkommst, wo du gebürtig herkommst, wo du jetzt bist, wie du zum Rollerfahren gekommen bist, wie dich die Szene damals geprägt hat, ob du heute noch Roller fährst, und was du mit den ganzen Sachen gemacht hast, wo du damals ein bisschen dokumentiert hast. Ich bin total gespannt auf die Geschichte, weil ich kenne sie nicht. Ich habe es ja gesagt, ich habe versucht, mehr zu recherchieren. Ich bin gespannt auf deine Geschichte und wir schauen mal, wo uns die Reise heute hinbringt. Olli, es ist an dir.
Ja, moin. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich bin ein Küstenjung, bin von Flensburg über Celle nach Pinneberg gekommen und über das Studium der Architektur in Hamburg bin ich dann in das Rheinland gezogen und bin heute ein glücklicher Düsseldorfer, erster FC St. Pauli-Fan und wieder nah am Stadion. Und wohne im Elternhaus eines alten Düsseldorfer Mods. Man nannte ihn Speck. Das ist der Stand heute.
Ja. Wann bist du denn zum Rollerfahren gekommen?
Meinen ersten Roller habe ich am Geburtstag meines Vaters gekauft. Das war der 13. August 1986. Und habe ganz lange schon den Wunsch gehegt, einen Roller zu haben. Dadurch, dass ich mit der Mod-Szene sozialisiert worden bin, Anfang der 80er Jahre über meine Schule in Pinneberg, hatte ich die ersten Kontakte zu einer Mod-Szene, die es teilweise in Pinneberg und in Hamburg gab. Und da tauchten dann die ersten Hamburger Mods in einer Villa auf von einer Freundin, die bei mir auf der Schule war. So hatte ich den ersten Kontakt zu einer mir unbekannten Welt. Und da war es dann auch so, da gehörte auch irgendwie ein Roller dazu. Es gab früher zwei Musikrichtungen bei mir in der Klasse. Die einen waren AC/DC-Fan und meine Wenigkeit hat sich davon so ein bisschen, es war nicht meine Musik, ich war dann eher The Police. Und wie man weiß, hat Sting, ein Schauspieler bei Quadrophenia, auch einen Roller gefahren. Und da war dann plötzlich poppte das Anfang der 80er wieder auf.
Ja. Du hast gesagt, 86 hast du den Roller gekauft. Was für ein Roller war das?
Das war ein PX 200 Lusso in dunkelblau. Das war in der Farbpalette dann das, wo ich sage, damit kann ich leben, das ist meine Farbe, den nehme ich.
Ja, das heißt, du warst schon 18, hast deinen Motorradführerschein und deinen Autoführerschein direkt gemacht.
Nee, ich
Oder?
habe zuerst den Autoführerschein gemacht und habe später erst den Motorradführerschein gemacht. Habe mir mein Geld verdient für den Roller, habe nebenher gearbeitet, in den Schulferien gearbeitet, ob das im Fleischstelligenbetrieb war oder in der Baumschule. Pinneberg ist einer der größten zusammenhängenden Baumschulgebiete. Da gibt es dann halt nicht so viele Jobs und das war dann einer und ja.
Frauen fragt man ja nicht nach dem Alter. Wenn ich jetzt rückrechne, du hast das später gemacht, dann bist du ein bisschen älter als ich, würde ich behaupten.
Genau.
Ich bin 68er Baujahr, du
Ich bin
66?
66er Baujahr,
Okay,
genau.
alles klar. Also diese 2 Jahre. Hast du bevor du den Motorradführerschein gemacht, warst du da schon irgendwie zweiradmäßig unterwegs? Der klassische
Ja.
Weg über ein Mofa oder 80er
Also
Führerschein?
wirklich, meinen ersten Roller hatte ich in Celle. Das war ein Tretroller in Rot mit weißen Reifen. Ich weiß nicht, ob ich davor schon einen Holzroller
Okay.
hatte. Später wirklich das erste motorisierte Fahrzeug war ein Herkules Prima 5S.
Der Klassiker, der damals war.
Ja, ich denke mal, im Norden war es mehr so die Herkules. Je weiter man nach Süden kam, war es dann andere Marken. So hatte ich den Eindruck. Aber
Ja.
es war nicht der Trend. Die Ciao von Piaggio war der Trend.
Ah, okay. Also bis Mitteldeutschland kann ich hier sagen, in den 80ern war auch Prima 5 und Prima 5S die Variante.
Ja, genau.
Da war ungefähr 90% anteilig. Ich hatte eine Zündapp ZX25. Die konnte man deutlich schlechter tunen als eine Herkules. Weil die Herkules waren bei uns relativ begehrt. weil man die relativ gut modifizieren konnte, um nicht mit 25 Stundenkilometer durch die Gegend zu fahren.
Ja, ich bin sowohl das Mofa Original gefahren, wie auch nachher den Roller Original gefahren. Bei mir war es dann halt so, das Ding muss fahren und nicht kaputtgeschraubt sein.
Das ist ein vernünftiger Ansatz. Du hast gesagt, in Pinneberg auf der Party, war das eine Geburtstagsparty von der Schulkameradin und die sind dann aufgelaufen, weil es da so nur, ich weiß nicht
Nee.
genau, wie weit ist Pinneberg von Hamburg entfernt, kilometermäßig?
Oh, lass mich lügen, 30 Kilometer etwa. Also man
Okay.
fährt schon eine halbe Stunde je nach Stau oder sonst irgendwie in die Stadt rein oder man ist halt auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen.
Ja.
Das war zuerst so, dass ich dann mit den Öffis nach Hamburg gefahren bin. Da gab es einen Treffpunkt für die Mods Freitag, Samstags an der Markthalle. Da liefen dann die ersten Roller auf, die ich dann gesehen habe. Denk so, oh, die sehen ja richtig nett aus. Die Leute haben einen Stil und so bin ich dann da in diese Szene reingekommen.
Ich überlege gerade. Pinneberg. Ich habe bei Facebook noch was anderes gesehen. Das zeigte ich noch bevor du den eigenen Tretroller hattest. Da sitzt du, glaube ich, auf der Motorhaube von einem Fiat 500.
Genau, das ist das Fahrzeug, was mich oder meine Mutter sozusagen zur Entbindung gebracht hat. Das ist das Auto meiner Eltern gewesen.
Das ist sehr schön, weil ich musste auch vorhin gerade, als du sagtest, also was du studiert hast und so, musste ich lächeln, weil ich habe ja auch Architektur studiert und mein allererstes Auto, in dem ich drin gesessen habe, war ein Fiat 500.
Okay.
Allerdings nicht in weiß, sondern in so einem Eier-Ocker-Gelb-schalenen Variante. Das war das Auto meiner Eltern damals, als ich 68 die Welt erblickt habe. Von daher. Thema Architektur, ich frage jetzt, das ist jetzt ein Sidekick eigentlich, bist du noch als Architekt unterwegs? Bist du im Rheinland dahingehend tätig oder
Ich
wie hat sich
bin
das
im
entwickelt?
Rahmenbereich der Architektur bei einer Behörde beschäftigt sozusagen.
Gebäudemanagement oder?
Das war mal da, ich bin jetzt bei der Bauordnung.
Okay. Alles klar. Also untere Bauaufsichtsbehörde, gibt es noch die Unterdifferenzierung in Nordrhein-Westfalen in oberste Bauaufsichtsbehörde und da gibt es noch was
Naja,
dazwischen?
gibt es in
Okay.
der unteren, genau.
Okay. Das wird
Ich
jetzt die
habe auch,
Rollerfahrer nicht so
ja.
interessieren, aber mich interessiert es auch, weil es auch wieder so ein. Wir hatten ja, ich weiß gar nicht, mit wem ich das. Ich glaube, Markus ist ja auch Architekt gewesen, wenn ich mich recht entsinne, als ich mit ihm gesprochen habe.
Genau.
Gibt ja noch den einen oder anderen, der auch Vespa fährt und auch eine ähnliche Vita hat mit
Ja,
dem.
und das stellt man dann erst mit den Jahren fest, weil wie man sich kennengelernt hat, da hat man noch nicht studiert. Da war man dann entweder Schüler oder gerade in irgendeiner Ausbildung oder bei der Bundeswehr, wie auch immer, oder im Zivildienst. Und wenn ich dann höre, was die Leute dann gemacht haben, so okay, da sind ja manchmal Parallelen oder hätte man ja nie gedacht,
Ja.
was sie denn werden.
Was hat man denn in den 86 in Hamburg als Mod sonst unternommen, außer dass man sich bei der Markthalle getroffen hat?
Ja, es war ja schon der Wechsel. Also früher hat das begonnen mit den Mod-Geschichten, sage ich mal. 86 war ja schon der Wandel, wo es Richtung Scooterboy ging.
Okay.
Wo die Szene von England rüberschwappte nach Deutschland, so wie die Mod-Szene auch rüber. In der Mod-Szene hat man sich uniformiert, man hat bestimmte Sachen getragen. Und dann einige haben gesagt, so, warum muss ich das, mich diesen Zwängen hingeben? Ich möchte das tragen, was ich möchte. Und das war bei den Scooter Boys dann eher angesagt. War so ein schleichender Vorgang, 85, 86, ja. Und 86 war halt, ich habe den Roller 10 Wochen gehabt und habe einen schweren Verkehrsunfall gehabt. Und dann war es das erstmal mit dem Rollerfahren, mit dem, den ich gekauft hatte.
Ja.
Der hatte einen Totalschaden. Das
Okay, hatte
heißt,
jemand die Vorfahrt genommen oder?
Baumschulgebiet, ein Trecker von links nach rechts und ich bin, im August hatte ich den gekauft, 10 Wochen später, Herbst, auf nasser Fahrbahn, Laub unter den Hänger gerutscht und der ist weitergefahren, der hat es gar nicht gemerkt. Ich lag dann ein paar Tage im Krankenhaus mit dem Beckenbruch und habe dann später gesagt, den Roller richte ich mir wieder zurecht und baue den wieder auf. Aber dann nicht mehr original, wie er vorher war, sondern Scooterboy-mäßig, dann da ein bisschen was weggeflext, verschlimmbessert Sachen, Lackierung mit der Sprühdose. Die Backe fällt um, legt sich ins Gras. Oh, kriegt eine ganz neue Struktur, diese Backe. Kann man auch mitleben. Ist dann halt
Ja.
kein Glanzlack mehr. Und so
Aber
ist dann
es hat dich
diese.
nicht davon abgehalten, wieder auf den Roller zu steigen.
Nee, in den jungen Jahren nicht, nein.
Okay. Und du hast ihn dann auch wieder hergerichtet bekommen und bist dann
Genau, ich habe alle
der.
Störungen. Also, der war das erste, wie die Leute in die Mods seinerzeit ins Krankenhaus reinkamen, hatten von einem Unfall gehört und die kamen rein ins Zimmer und haben Hallo Olli gesagt und ob sie den Motor kaufen könnten. Nicht, wie es mir geht, sondern sie hatten Interesse an diesem neuen erworbenen Roller, der ja gerade 10 Wochen alt war. Nee, nee, ja, wie gesagt, den behalte ich schön.
Es war auch ein Neukauf, also es war
Das
nicht
war ein
irgendwie gebraucht,
Neukauf,
das war
genau.
ein Neukauf. Okay. Also ich weiß ja, dass mittlerweile 200er Originalmotoren sehr begehrt sind,
Ja.
falls da kaum noch welche von gibt, weil die sind irgendwie, wenn dann schon alle bearbeitet worden. Es gibt
Und
natürlich neue Gehäuse mittlerweile wieder, aber so die alten Sachen, das ist ja relativ schwer zu bekommen gewesen.
genau. Und das ist, ich weiß nicht, wann das mit der Getrennschmierung aufkam. Ich fand das ganz angenehm.
Ja,
Ich kannte es halt nicht
ja.
anders.
Okay. Hast du das alles komplett? Also ich meine, so ein Unfall unterm Hänger wird ja auch das ein oder andere am Blech nicht ganz so ausgesehen haben, wie es normalerweise aussieht.
Ja,
Beinschild, verbogen oder
also
sonst
es war das
irgendwas.
Beinschild, das war kurz vor der Sitzbank. Da habe ich dann einfach einen Wagenheber dazwischen gesetzt und alles wieder nach vorne gebogen. Und unten in dem Tunnel ist der Knick auch fein säuberlich rausgegangen. Also es sah gut aus.
Okay,
Und
also
den
ohne Wärme, einfach wirklich mit der
ohne
brutalen, stumpfen
Wärme, so wie
Gewalt.
man das früher gemacht hat oder wie ein Laie das macht, sage ich mal.
Ja.
So haben wir das gemacht.
Okay. Hast du das gemerkt, als du dann die ersten Male mit dem gefahren bist, dass der anders fährt vom Fahrverhalten? Oder war das genauso wie die
Ich bin vorher
Toleranz?
ja bei anderen mitgefahren, 10 Wochen selber das Original gefahren, also sprich noch beim Einfahren, bin da zum ersten Rollertreffen auch noch mitgefahren,
Ja.
was in Lübeck war. Und dann war ja auch schon der Unfall. Und nee, ich habe es nicht gemerkt, also nein.
Okay, wie lange hast du den Roller dann noch gefahren?
Ich habe den bis, ich glaube, 2006 gefahren.
Also 20 Jahre
Muss
hat
man
er dich
überlegen, ja.
20 Jahre begleitet. Was war der Grund für die Trennung
Nee, gar nicht wahr.
2006?
96, Entschuldigung. 10 Jahre. 10 Jahre, 96, ja.
Hast du den 96 gekauft?
Nee, ich habe ihn 86
Ach
gekauft
so,
und
96 verkauft. Okay.
96 nicht mehr gefahren, weil er ein Loch im Kolben hatte. Und das war
Okay.
nicht der erste. Dann hatte ich einen weiteren Roller von einem Kumpel gekauft, der mir mehrmals angeboten worden ist. Ich habe gesagt, verkaufe ihn nicht, behalte ihn. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, dann bleibt er halt in der Familie, dann kaufe ich ihn.
Und das
Und
war eine.
das war ein dänischer Reimport. Baujahr, ich glaube, 92. Den habe ich
Also auch
heute
eine
noch und
PX.
fahre den auch, genau.
Okay. Auch eine 200er.
Auch eine 200er, eine GS mit 12 PS,
Okay.
Original.
Ja, ich meine, 92er Baujahr ist ja immer ein bisschen schwierig. Dann, wenn, du hast ja gesagt, du fährst eh original und na, lieber fahren als schrauben. Ist ja bei den 92er Baujahr auch nicht so das Einfachste, wegen nervt halt mit der Abgasuntersuchung und mit, wenn man da was machen will, wird es halt einfach
Okay.
teurer. Bis 89 war es ja ein bisschen einfacher. Loch im Kolben. Und deswegen verkauft, oder?
Nee, ich habe ihn nicht verkauft.
Ach so, du hast ihn
Den
noch
habe
gehabt in
ich im.
2006. Also 10 Jahre stand er
Ich.
mit Loch im Kolben irgendwo um die Ecke rum.
Ja, es war nicht der erste Loch im Kolben. Ich bin immer auf andere angewiesen gewesen. Das heißt, wenn ich irgendwas am Roller habe, dann Bauenzüge, sonst irgendwas wechseln. Alles kein Problem, aber alles, was Richtung Motor geht, ist nicht meins.
Okay.
Und mit Bedüsung, sonst irgendwas, habe ich auch keine Ahnung. Habe mich immer auf andere verlassen, bin auch immer dankbar dafür gewesen. Irgendwann hat es dann halt nicht mehr geklappt, warum auch immer ich ein Loch im Kolben hatte und das nicht einmal. und bin auch irgendwann dann mal in Holland liegen geblieben. Habe in Hamburg angerufen, habe gesagt, wenn ihr hier Holiday in Holland zu dem zweiten Rollertreffen fahrt an dem Wochenende, bringt mir bitte einen Kolben mit. Sonst komme ich hier nicht weiter. Und ich hatte nachher drei Kolben vor Ort. Die Freunde haben sich drum gekümmert, haben mir den wieder fahrbereit gemacht. Irgendwann hatte ich dann aber auch wieder ein Loch im Kolben und dann habe ich gesagt, so, jetzt habe ich erstmal keine Lust und habe diesen anderen Roller erworben und bin den gefahren bis heute. Bin mit dem Roller umgezogen und ein Freund von mir hat den dann wieder hergerichtet und im letzten Jahr habe ich gesagt, wäre ein schönes Geburtstagsgeschenk, wenn er wieder fährt. Und er hat mir ein Video geschickt, er fährt und hat ihn mir kurze Zeit später vorbeigebracht und bin jetzt gerade letzten Samstag hier in Düsseldorf auf einem Rollertreffen gewesen. 33 Jahre eines Clubs haben die gefeiert und da durfte ich dann hier am Rhein mit teilnehmen.
Ja. Wann bist du nochmal genau von Norddeutschland dann Richtung
Das
Rheinland
ist
abgewandert?
2001 war das. Habe ich mich entschieden, im Rheinland beruflich zu ziehen. Wie du selber weißt, Architektur. Schwer mit Jobs in dieser Zeit gewesen. Das ist ja immer so eine Wellenbewegung von 5 Jahren etwa. Und da hat mein Büro seinerzeit gesagt, ich soll mir mal zum Sommer einen neuen Job suchen, da die Aufträge ja, auslaufen, beziehungsweise ja, das nicht mehr
Kaltes
so läuft.
Wellental.
Genau.
Ja. Ich bin ja genau in der ersten großen Delle nach unten fertig geworden. Also ich bin 96 mit dem Diplom rausgekommen und da war schon der kurze Aufschwung durch die neuen Bundesländer schon wieder nach unten gehend. Und das, da war nichts. Ich habe es nicht bereut. Ich wollte ja sowieso nicht, aber ein anderes Thema.
Ja.
Wann war denn dein erstes Rollertreffen dann? Du hast gesagt, du hast ihn gekauft, hat nur 10 Wochen gehalten. Dazwischen warst du schon mal bei einem Rollertreffen in Lübeck. War das dann das erste und seid ihr dann, mein Lübeck und Pinneberg ist
Also,
nicht so
ich
weit
war mit
weg.
meinem ersten Roller 86 auf meinem ersten Rollertreffen in Lübeck. Da habe ich noch überlegt, so, hältst du dich so jetzt ans Einfahren oder gibst du Vollgas oder so? Und das war damals die Ansage, ja, 500 Kilometer müsste man halt den ordentlich einfahren.
Ja.
Habe ich mich bemüht, aber wollte dann auch irgendwann nach Hause und habe Vollgas gegeben.
Hat gehalten, da war kein Loch im Kolben
Genau.
zu dem Zeitpunkt. Bist du da, seid ihr dann mit der Mod-Truppe aus Hamburg hochgefahren oder mit den Scooter-Boys dann schon oder bist du alleine auf Achse hoch?
Soweit ich weiß, bin ich alleine auf Achse dorthin gefahren, habe die Kumpels getroffen, die teilweise ja schon den Wandel vorgenommen haben. Und es waren ja auch die Leute, die Scooter Boys waren, die waren ja auch schon in der Markthalle.
Ja.
Und man hat schon die Kontakte nach Lübeck gehabt, nach Kiel, nach Mölln, nach Wilhelmshaven, nach Bremen. Man war vernetzt und es sind ja teilweise dieselben Leute gewesen.
Ja. Hast du beim ersten Rollertreffen schon sowas wie eine Kamera mit am Start oder hat
Da hatte
sich
ich schon
das
eine
erst?
Kamera mit am Start. Also ich
Ja.
habe früh begonnen, auch schon in der Mod-Szene sozusagen Fotos zu machen. Habe auch mal eine Mod-Fotosession in Pinneberg gemacht, wo ich gesagt habe, kommt vorbei an einem Sonntag nach einer Feier in Kiel. Wir wollen mit ganz vielen Leuten, mit Parker, mit grünen Parker, mit Rollern irgendwie Fotos machen. Und
Ja.
das ist so eine Aktion gewesen, wo ich halt Lust drauf hatte. Und das ist natürlich ganz schön, wenn man sich das nachher anguckt, so wer alles dabei war, wenn
Ja.
man diese Bilder hat.
Ja, vor allem jetzt also vor allem im Rückblick auf 30, 40 Jahre zurückgucken, einfach eine Dokumentation der damaligen Szene zu haben. Heutzutage ist es ja ein Overload an Fotos.
Genau.
Damals war es ja eher, sagen wir mal, nicht die Regel, dass jeder Fotos gemacht hat, das war ja eher die Ausnahme. Ich meine, als Architekten finde ich immer so schön, ich habe uns eigentlich im Architekturstudium immer beschrieben, wie die Japaner, wenn wir auf Exkursion waren, dann ging die Bustür auf und alle stürzten irgendwie raus, alle hatten irgendwie Kameras, haben ganz wild fotografiert und sind wieder rein, ohne Kompromisse, also auch klingeln in Leute auf Grundstücke gegangen. Wie bist du denn zur Kamera gekommen? Haben bei dir in der Familie die Leute fotografiert? Bist du damit groß geworden oder wie bist du überhaupt zum Fotografieren gekommen?
Ich bin Ja, schon in der Familie. Mein Opa hat mir gezeigt, wie man Fotos entwickelt. Der hat das ganze Equipment oldschool-mäßig noch gehabt, sodass ich wirklich in meiner ersten Einzimmerwohnung im Badezimmer die Bäder angerührt habe und Fotopapier dort und dann geguckt habe, was kann ich machen. Und habe dann auch in Richtung Schwarz-Weiß-Fotografie experimentiert. Habe aber sehr viele Schnappschüsse einfach nur gemacht. Und habe mir, ja, ich habe sicherlich Kamera geerbt, habe mir selber auch eine besorgt, sodass ich nachher vorne im Handschuhfach des Rollers immer eine Spiegelreflexkamera drin hatte mit ein, zwei Objektiven. Und das auch auf den Roller treffen. Das war dann so, ja, Vertrauen, Urvertrauen.
Ja.
Alle wissen, dass die Kamera da drin ist, aber keiner klaut sie. War
Ja.
meine Hoffnung oder ist halt auch so
Ja,
gewesen.
wollte gerade sagen, was für eine Kamera war das? Welche Objektive dabei?
Hoff.
Weitwinkel oder was war das?
Ich
35,
ich
75?
weiß nur, dass es sehr groß war. Keine
Okay.
Ahnung.
Hast du sie noch?
Ups. Nee, die habe ich nicht mehr.
Okay. Fotografierst du denn heute digital und hast ja mit einer
Digital mit
Dollar
dem
behält?
Handy. Ich hab noch eine Kamera, aber es ist einfach das, was du sagst, Overload mit dem Handy. Ich mache sehr viele noch mit dem Handy Bilder, weil ich einfach irgendwie Sachen sehe, die andere vielleicht nicht sehen, aber es ist eine Bilderflut. Ich habe irgendwann mal, das war ein Ostertreffen, für mich beschlossen, ich mache jetzt auf Rollertreffen keine Bilder mehr in dem Sinne. Es holte fast jeder Zweite da irgendwie eine Kamera raus, fotografierte eine Aktion, wo ich denke, so brauchst du jetzt nicht mehr, gibt genug Bilder. Es war dann auch wirklich so, dass keiner mehr irgendeine Aktion machte, weil man wurde abgebildet und das wollte nicht jeder haben.
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ich meine, wenn man heute unterwegs ist, klar, wenn es eine öffentliche Veranstaltung ist, ist es nicht weiter tragisch, aber im Rahmen dieser ganzen DSGVO-Variante, dass man an
Genau.
manchen Stellen halt aushängen muss, hier kann fotografiert werden. Wer nicht will, sollte ich ein rosa Papphütchen aufziehen, damit man ihn besser wegretuschieren kann. Das war ja, hätte ich jetzt gesagt, in den 80ern noch nicht mal im Ansatz Thema, dass
Nee,
sich jemand.
also ich habe ja irgendwann gesagt, so, ich habe in der Mod-Szene halt Sachen fotografiert, aber einfach immer nur für mich oder für die Freunde. Habe dann den Abzüge gemacht, wo Leute abgelichtet waren. Habe in dieser Mod-Szene Fanzine geschrieben, 5 Stück rausgebracht. Das war seinerzeit Hefte, die in anderen Städten vertrieben worden sind. Und dachte, das kannst du auch alles machen. Habe ich dann auch gemacht. Dadurch hat man dann halt auch mehr fotografiert. Und es ist nachher so gewesen, dass ich das dann nicht mehr wollte. Ich habe die Leute gefragt, ob sie fotografiert werden möchten, ob das in Ordnung ist. Ich mache es für mich. Ich hänge es nicht an die große Glocke. Internet gab es noch nicht, Facebook gab es
Ja.
noch nicht. Ich habe mich dem Ganzen auch ganz lange verwehrt, Facebook und, und. Ich habe einmal eine Ausstellung auf dem Rollertreffen gemacht, da habe ich einfach Bilder hochgezogen, DIN A3, und habe die dort einfach nur an die Wand gehängt, laminiert und an die Wand gehängt, also gar nicht professionell. Und habe gesagt, nehmt euch die Bilder nachher ab, wer eins haben möchte, also dann auch wieder verteilt. Und da gibt es halt eine lustige Geschichte. Ich habe einmal ein Mädel in einer Mülltonne fotografiert auf einem Rollertreffen früh morgens. Das war ein schlammiges Gelände, alle waren verschlammt, nur diese Mülltonne nicht. Das war der sauberste Platz. Und dieses Mädel ist mit einem anderen Mädel, die haben um diese Mülltonne gekämpft und haben sich dann im Schlamm in diese Mülltonne gestellt. Und es ist ein Schwarz-Weiß-Bild entstanden und das sieht einfach klasse aus. Das hatte
Ja.
ich auch bei dieser Ausstellung. Irgendwann hatte ich das mal bei Facebook hochgeladen und da meldete sich dieses Mädchen und sagte, ob ich das wieder rausnehmen könnte. Habe ich gesagt, ja, mache ich gerne. Gar kein Problem, weil sie ist seinerzeit zu der Rollerszene gekommen auf diesem Treffen. Das war ihr erster Kontakt und sie wohnt noch in diesem Ort und arbeitet in diesem Ort und ist viele Jahre mit der Rollerszene auch unterwegs gewesen. Aber dieses Bild möchte sie nicht veröffentlicht haben. Ich sage,
Ja.
alles gut. Das ist halt diese Problematik.
Ja. Wie viele Filme hast du denn dabei, wenn du zum Rollertreffen gefahren bist? Ein, zwei?
Meist zwei.
Ja.
Erst immer nur ein, also immer 36 Bilder, Farbaufnahmen oder dann halt zwei Filme und dann ist man halt gespannt, was da draus wird. Früher war es dann halt so, man muss dann 1 oder 2 Wochen warten, bis dann die Bilder entwickelt worden sind. Ich habe es ja nicht selber gemacht oder nur teilweise selber gemacht. Und es ist dann eine Überraschung. Und ich habe sie einfach so chronologisch, wie ich sie gemacht habe, eingeklebt in Fotoalben.
Ja, wie viele Fotoalben hast du denn jetzt zu Hause dann?
Ich habe irgendwann aufgehört mit dem
Ja.
Einkleben. Es hat irgendwann Überhand genommen. Man ist dann privat anders beschäftigt oder so und hat andere Sachen, dass man dann wirklich nur noch die Tüten weggesteckt hat.
Ja.
Es ist aber heute noch schön, in den Alben zu blättern. Das ist so meine Geschichte,
Ja.
meine Wahrnehmung.
Ich frag das natürlich deswegen. Ich kann es so total gut nachvollziehen. Ich habe bei mir zwei Fotoalben nur drinstehen. Die anderen sehen es nicht, aber du siehst ja die Papierwände, die da oben stehen. Da oben sind noch zwei große Boxen, auch aus der Architekturzeit noch. Und ich habe irgendwann auf meiner letzten Exkursion, die ich gemacht habe, habe ich mir nur eine Wegwerfkamera mitgenommen mit 24 Bildern, weil ich gesagt habe, ich will nicht mehr als 24 Bilder machen. Ich gucke immer durch den Sucher und erst wenn ich hundertprozentig sicher bin, dass ich dieses Bild jetzt für mich machen will, dann drücke ich irgendwie ab. Weil, wie du schon richtig gesagt hast, es bedeutet ja auch Arbeit. Also die alles einzukleben, rauszusuchen und tralala. Und früher gab es lange Winterabende. Da war nicht so viel zu tun. Da hat man da gesessen, hat das gemacht. Ich weiß das von meiner Oma, die hat es nämlich akribisch getan und jedes Bild noch dokumentiert. Also in den 50er und 60er Jahren wirklich, wo das war, wer da drauf ist und sowas. Und das ist im Nachgang natürlich super toll, weil diese wirkliche Dokumentation nochmal was ganz anderes ist, als wenn du sie nur aus der Kiste rausnimmst, nochmal guckst, weil viele Sachen verschwimmen ja auch irgendwann. Vor allen Dingen, wenn irgendjemand anders mal die Bilder in die Hand bekommt, du weißt es vielleicht noch, der Nächste, der dieses Bild nur sieht, wird gar keinen Kontext dazu haben.
Ich habe auch Rollertreffen teilweise auf eigener Achse angefahren, jedoch mit dem Auto und habe es dann auch gemacht, dass ich Fotoalben mitgenommen habe. Und ich habe die dann auf der Bierbank auf dem Tisch ausgelegt, habe ein Auge drauf gehabt und habe die Leute die, oder Freunde, Freundinnen gebeten, doch sich das anzugucken. Das haben die ja gerne gemacht, alle, die nicht bei mir zu Hause waren. Und habe gesagt, ihr könnt ruhig Namen drunter schreiben. Namen sind
Ja.
wie Schall und Rauch, und wenn ich dann heute die Namen da drin lese, ist teilweise nicht meine Schrift, aber dann denkst du,
Ja.
ja, wüsste ich jetzt gar nicht, dass der so heißt oder die so heißt. Das ist auch nochmal so eine schöne Erinnerung, oder man kennt ja wirklich einige Leute gar nicht, die man abgelichtet hat.
Ja. Hast du mal teilweise, wenn ein Foto dabei war, wo du sagst, es ist ein schönes Foto, versuchst nochmal die Leute zu kontaktieren, um ihnen das Foto zu geben, oder ist es eine reine Dokumentation auch dann für dich gewesen?
Ja, meist habe ich, wo ich die Leute kenne oder so, denen die auch zugänglich gemacht. Es ist auch wirklich so gewesen, dass man mich zu Facebook eingeladen hat. Da war ich noch gar nicht bei Facebook. Dann hat mir jemand Bilder gezeigt. Da habe ich gesagt, 30% der Bilder, die kenne ich, die habe ich gemacht.
Ja, okay.
Klar, sind die dann irgendwann, haben die Leute die veröffentlicht. Und ich so, ja, es ist meine Kameraperspektive. Ich habe hier das Negativ. Ich weiß, dass ich es gemacht habe.
Ja. Ist ja immer so, dass ich von den Leuten, mit denen ich spreche, Fotos haben möchte, von ihrer Aktion. Jetzt hast du ja häufiger eher hinter der Kamera gestanden. Gibt es denn auch Bilder von dir beim Rollertreffen?
Ja,
Oder?
es gibt die Geschichte der Sternreportage. Wir sind seinerzeit gefragt worden, die wollten eine Reportage machen als freie Reporter und dem Stern das zugänglich machen. Und dann sind wirklich ein Jahr aus Hamburg Fotograf und zwei Leute mit uns mitgefahren und haben Bilder gemacht. Und ich habe früher so eine Bierhandtuchjacke gehabt. Ich habe mir auf einen einfachen Blouson Bierhandtücher, die ich gesammelt habe, draufgenäht. Das war meine Jacke. Das war irgendwie dann auch vielleicht auch mein Markenzeichen oder jedenfalls war das interessant für den Fotografen. Und der hatte mich gefragt, ob er mich ablichten könnte. Und habe ich gesagt, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht im Stern veröffentlicht werden. Ja, das musste ein Jahr aushalten. Haben es immer wieder versucht.
Ja.
Auch heimlich irgendwie versucht. Ich bin immer aus dem Bild und habe mich immer versteckt, wenn die auftauchten. In Bonn hatte ich dann vor dem Eingang des Rollertreffens eine Reifenpanne. Da konnte ich nicht weglaufen. Da haben sie mich abgelichtet. Und irgendwann, ich meine, Lübeck war das, da habe ich dann gesagt, okay, ihr könnt die Bilder machen. Macht. Und dann hat er halt einen Film weggeknipst. Und irgendwann kam diese Reportage raus. Und dann habe ich natürlich geblättert, geguckt, geguckt. Ah, es ist kein Einzelbild geworden, wo ich abgelichtet worden bin. Seinerzeit ist aber diese ganze Sammlung oder viele Bilder aus dieser Reportage, die nicht veröffentlicht worden sind, unter den Leuten verteilt worden. Und da habe ich auch welche abbekommen. Und da bin ich natürlich jetzt, finde ich das gut, dass ich damals abgelichtet worden bin und diese Bilder noch habe.
Inwiefern sind die verteilt worden? Als Ausdrucke wurden die irgendwann mal hingelegt bei irgendwas und man konnte sich was
Genau,
wegnehmen?
genau. Und darüber wurde ich dann informiert und habe gesagt, dann greift bitte meine Bilder ab, wo ich selber drauf abgelichtet bin, wo ich und die habe ich dann über die Freunde auch bekommen.
Ja. Die sind ein Jahr lang zu jedem Rollertreff, wo ihr hingefahren seid, auch hingefahren und haben darüber eine Reportage gemacht. Ich denke mal, die haben eine Reportage gemacht und ihr wart Protagonisten, aber ihr habt dafür nichts bekommen. Oder gab es mal Spritgeld oder gab es mal irgendwelche Goodies vom Stern oder ein kostenloses Jahresabo oder wenigstens ein Belegexemplar?
Nee, die waren ja, die haben ihre Sachen ja verkauft an den Stern.
Okay.
Und nee. Also
Hast du den
bis
Stern noch?
den habe ich noch, ja.
Also, es
Ich
war dann
hab noch.
sozusagen das, der erste Weg, als man wusste, die ra kommt raus an den nächsten Zeitschriftenkiosk und.
Ja, wie das so ist, ne? Man erfährt es hinterher.
Ja.
War ja noch früher nicht so miteinander verbunden und dann versuch mal den Stern im Nachgang zu kriegen.
Ja. Achso, hast du dann an Kuno ein Ja geschrieben
Nee,
und.
ich hab den noch irgendwo kaufen können. Ich habe da auch mal für einen Lesezirkel Zeitung ausgefahren und das hat dann geklappt.
Und der hat einen Ehrenplatz oder liegt der irgendwo im Schrank?
Nee, der ist jetzt einfach in so einem Stehordner, wo andere Magazine mit drin sind, die irgendwo mit meiner Geschichte was zu tun haben. Ob das
Ja.
meine Fanzines sind oder was gibt es da noch? Muss man gerade gucken hier. Mit Scooter Girls auf Tour, Wilde Wespen. Das ist, glaube ich, dann die Geschichte Katja Onken und ihre Mädels.
Ach so, das also so Fotostory-Roman-mäßig.
Genau, Love Stories, alles Mögliche, was es so gab aus dieser Zeit, was ich
Irgendeine
so
ist mir mal über den
angesammelt
Weg
habe.
gelaufen. Also nicht im Original, sondern ich habe auch nur die, ich glaube, irgendjemand hat das bei Facebook mal veröffentlicht, diese Variante. Das waren dann aber nicht, die sahen nicht so aus wie Scooter Boys, sondern eher, hier ist gesagt, Popper-Style-mäßig, wenn ich mich das so richtig
Ja,
entsinne
da
oder
gibt
so
es halt,
irgendwas.
ja genau, es gibt verschiedene Sachen. Bei diesem, ich sag mal, legendär oder so, ne? Man hat sich ja das tausendmal angeguckt. Es gibt eine Doppelseite im Stern, wo ein Roller auf dem Autodach ist und 12 Leute irgendwie auf dem Autodach stehen, runterfallen, das Auto fährt und ich laufe durchs Bild und ich laufe mit der Kamera durchs Bild, mit einer kleinen Rollei Flex. So, weil ich das Ganze ja auch dokumentieren wollte, dass ich nun dem Sternreporter durch die Linse da oder vor die Linse laufe, ja, das ist dann halt so, ne? War
Ja.
nicht der Einzige, der dort fotografiert hat.
Wie war denn das Feedback dann auf den Sternartikel? Kannst du dich daran noch erinnern? War das so mehr reißerisch oder war es mehr so dokumentarisch oder war es mehr, wurde man darauf angesprochen?
Nee, dadurch, dass, also ich nehme. Man mich nicht erkennen kann, wo ich dann ganz glücklich bin.
Ja.
Alles gut.
Und die anderen, mit denen du unterwegs bist, waren ja dann, ihr wart ja letztendlich auch sowas wie eine Clique, oder nicht? Oder war
Ja,
das
man war.
zusammengewürfelt?
Die Leute sind heute und waren damals auch stolz darauf, dass sie abgebildet waren.
Ja. Hast du zu den Leuten heutzutage auch noch den Kontakt? Oder hat sich das so ein bisschen verlaufen, nachdem du aus Hamburg weg bist?
Teilweise, teilweise.
Ja.
Also, man trifft immer wieder Leute. Du hast auch mit vielen gesprochen, die ich kenne, ob nun das der Kevin ist, aus Hamburg, Radatz, oder.
Ja. Wann hast du denn angefangen, Patches zu fotografieren, zu dokumentieren? Und wenn ja, wie viel hast du dir, wenn du einen Überblick dafür, wie viel Rückenpatches der Scooterclubs hast du bei dir zu Hause dokumentiert?
Ich habe auch irgendwann damit aufgehört.
Ja.
Ich habe Anfang der 90er, meine ich, ein Poster rausgebracht, wo ich einfach auf den Rollertreffen vorher Patches abfotografiert habe, die Leute gefragt habe und die sagen, ja, gar kein Problem. Und habe dann ein Poster rausgebracht. Und das damals war das meine Technik. Ich habe, ich glaube, 9x13 Bilder genommen. Habe die alle nebeneinander gelegt, bin auf den Tisch geklettert und habe von oben ein Foto gemacht von allen diesen Bildern und habe das auf dem Poster ausgedruckt.
Ja.
Bisschen unscharf teilweise wahrscheinlich, aber es waren die Sachen zu erkennen, die drauf waren, die Clubs waren zu lesen. Und wenn da, ich weiß nicht, 64 oder 72 Bilder zu sehen waren, waren das auch entsprechend viele Clubs. Und jeder Club wollte natürlich so ein Poster haben von seinem Club. Und ich habe die dann teilweise mit auf Rollertreffen genommen, Posterrolle. Oder die Leute haben Vorkasse gezahlt. Ich habe eine Posterrolle zu denen nach Hause geschickt.
Ja.
Und das gleich dem Aufwand. Also ich habe da nicht Geld mit verdient. Und bin nachher nochmal, also irgendwann lief das nicht mehr so und denkst so, brauchst du auch nicht mehr mitbringen. Und hab dann nochmal Bilder gemacht und habe eine zweite Serie rausgebracht. Und immer, wenn du die Poster nicht mit hast, ne, dann wollten Leute Poster haben.
Ja.
Irgendwann habe ich gesagt, ich konnte sie ja mal nachbestellen, ist ja kein Thema. Ich habe heute kein Poster mehr. Ist einfach so. Ist aber eine nette Erinnerung. Ich
Aber
habe
du,
ein.
hast du das Bild noch von, also das Bild, was du auf dem Tisch stehen von den Postern gemacht hast im Original? Okay, ein
Also
bisschen
ich habe noch ein
schon,
kleines Bild,
ja.
wo alle, habe ich heute irgendwie noch gefunden, von der zweiten Serie. Es hat mich nachher ein Kieler von den Red Berets ganz lieb gefragt, ob er meine Idee übernehmen könnte,
Ja.
digital. Sprich, diese Rückenpatches zu dokumentieren und im Internet zu sammeln. Habe ich gesagt, gar kein
Ja.
Problem, mach es gerne. Also es ist nur meine Idee gewesen seinerzeit. Meine zweite Idee war dann, die Clubs selber zu fotografieren. Einmal von vorne und einmal von hinten. Also einmal mit dem Gesicht von vorne und von hinten mit dem Club-Patch.
Ja.
Aber versuch mal auf einem Treffen 4 oder 5 Leute zusammenzukriegen,
Geschweige denn alle
geschweige denn
gleich.
alle. Und ist, wenn, dann müssen ja immer alle. Und dann waren auch so Aktionen, macht euch nackig oder sonst irgendwie. Also ich habe Bilder, ja. Ist es schwierig? Ich habe es dann aber auch wirklich aufgegeben. Ich habe ein paar Clubs fotografiert, habe irgendjemand auch mal Negative zur Verfügung gestellt, habe die nie wiedergekriegt und denkst so, ja, ist auch nicht nett.
Nee.
Ist dann einfach so. Ich habe es nicht weiterverfolgt. Es ist einfach zu anstrengend gewesen.
Ja.
Man will ja selber auch Spaß haben.
Ja, das stimmt. Das merke ich jetzt gerade. Wir hatten den Mai-Kurs hier, den 25. Und ich konnte einfach nur mitfahren. Ich musste mich um nichts kümmern. Das war ganz am Anfang. Mein erster Mai-Kurs hatte ich halt auch eine GoPro an der Seite. Und habe halt auch aufgenommen und danach als Pressewart halt auch. Und das, du fährst anders mit, du feierst auch anders mit, weil du im Kopf immer läuft es mit so, welches Bild kann ich jetzt am besten machen? Wo stelle ich mich hin? Fahre ich nochmal schnell nach vorne, um vielleicht Bewegtaufnahmen zu machen? Und ist auch schön, aber das andere ist halt auch schön, weil man es deutlich besser genießen kann, ohne dass man in den Aktionismus verfällt. Bis welches Jahr bist du denn zu den Rollertreffen gefahren?
Bis
Also, du fährst
zuletzt
jetzt,
noch.
du fährst, also, wie hoch ist die
So.
Taktung? Wie hoch ist die Taktung
Es ist
damals
weniger
gewesen?
geworden. Es ist
Ja.
damals ist es, ich sag mal, 88 wieder Roller auf jeden Fall wieder fuhr. Jedes Rollertreffen, es sei denn, es sind Parallelveranstaltungen gewesen, dann war es halt nicht möglich. Es war sogar dann so, dass ich mit Schweinchen aus Hamburg gesagt habe: Fahr du zu dem Treffen, ich fahre zu dem anderen. Er hat seinerzeit Patches verkauft. Das kriegen wir so geregelt. Dann bin ich halt nur auf dem einen Treffen gewesen, weil das am gleichen Wochenende war. Es
Ja.
gab, weiß ich nicht, 8 Treffen im Jahr, die sich dann verteilt haben. Es war immer fest Ostern Hamburg, Pfingsten, Lübeck und dann war Braunschweig, Kiel, dann auch Eckernförde, Bremen, Aachen, das waren Bonn, so Rollertreffen, die man dann angefahren ist.
Zu den Zeitungen war es aber auch noch überwiegend in Hamburg und Pinneberg. Und ihr seid dann, wie das auch andere erzählt haben, dann dementsprechend auf Achse runtergekachelt Richtung Aachen zu den Treffen. So wie Veit auf dem umgekehrten Wege von Aachen dann hoch in den Norden
Genau,
gezuckelt
also
ist.
Hut ab von den für die Leute, die oder vor den Leuten, die nach Hamburg gefahren sind. Ich hatte ja dann nicht so eine weite Anreise nach Hamburg, aber ich bin ja dann nachher 2001 wirklich hier vom Niederrhein aus dem Rheinland gestartet in den Norden nach Hamburg und zu Ostern denkst du, das ist schon eine Nummer von der Wärme, von der Kälte, vom Regen her. Hut ab, die das viele Jahre gemacht haben. Ich hatte halt den Vorteil, ich habe da um die Ecke gewohnt
Ja.
und ein Treffen war auch mal mehr als 100 Kilometer. Und ich denke so, ja, es ist ein Hamburger Treffen, aber fährst du, wenn du in Hamburg wohnst, 100 Kilometer, ja, ist das schon fast nicht mehr Hamburg.
Ja, das ist ein bisschen wie Hamburg-Kiel. Das sind ja, weiß ich
Ja.
nicht, irgendwie 80 oder 90 Kilometer oder so,
Um
wenn
die
ich das,
100, genau, ja.
ja. Was hat dich denn damals, also du hast gesagt, du hast Schnappschüsse gemacht. Wir haben ja in Hannover auch einen relativ bekannten Fotografen, Hausschild, der ist bekannt für seine Schnappschüsse, weil Schnappschüsse aus meiner Sicht, natürlich nicht jeder Schnappschuss wird gut, aber sie dokumentieren halt das, was gerade passiert. Also sie haben das, was ich ja hier auch versuche, Authentizität. Sie sind eine Momentaufnahme vom Wirklichen und nicht was gestellt ist. Wenn du ein Fotoshooting machst, weiß nicht, wie damals die Fotoshootings abgelaufen sind, wie die Technik ist. Ich glaube nicht, dass ihr irgendwelche Spezialblitzer da hattet oder eine perfekte Ausleuchtung gemacht habt. Da kannst du ja eine Menge im Vorfeld schon optimieren und im Nachgang kannst du heutzutage noch viel mehr optimieren, was damals ja auch nicht wirklich möglich gewesen ist. Diese Schnappschüsse, wie du sie selber genannt hast, gibt es da so eine Handvoll, wo du sagen würdest, die hast du bei dir immer noch. Das sind so deine Lieblingsschnappschüsse, weil sie das die Echtzeit dokumentieren. Und welches von den Treffen hat dich am meisten fasziniert? Also was hat dich da vor allen Dingen fasziniert? War es, dass du fotografieren konntest? War es der Zusammenhalt mit den Leuten dahin zu fahren? War es die Musik? Oder war es sozusagen alles zusammen in der Ganzheit?
Ganz viele Facetten. Es sind lange Freundschaften geblieben, lange, dass man immer noch verbunden ist. Gerade jetzt am Wochenende angesprochen worden, Olli, wir haben im nächsten Jahr unser 40-Jähriges. Denkst du, oh ja, 40 Jahre, das ist ja auch eine Hausnummer. Und du warst von Anfang an dabei. So. Und ich sag mal, in anderen Bereichen habe ich nicht Leute, die mich 40 Jahre begleiten. Die man, wo man sich fast noch blind versteht. Also man guckt sich an, man sieht sich, man wertschätzt sich, man kann anrufen und wie es halt in dieser Vespa-Szene, wie du sagst, oder wie andere sagen, so, man kommt vorbei, und ist auf einer Wellenlänge. Das sind Sachen, die das meine Jugend begleitet hat, diese Scooterboy-Szene, die Mod-Szene fließend. Kenne ich keine andere Subkultur, wo das so ist, wo es geblieben ist. Klar stirbt es aus, man muss auch überlegen. So, die Roller gibt es teilweise nicht mehr. Die Leute werden älter. Was soll da
Wobei,
nachwachsen?
ja, das ist richtig, aber du hast gerade was Schönes gesagt, da habe ich mir vorher noch keine Gedanken gemacht. In den 80ern gab es ja verschiedenste Formen der Subkultur.
Ja.
Und es gibt natürlich auch immer noch bestimmte Subkulturen, die sich weiter halten. Also Punk, finde ich, immer hält sich, da kommt auch Nachwuchs ein bisschen nach. Die Musik hält sich, die Leute werden älter. Psychobilly ist, sagen wir mal, deutlich reduzierter im Gegensatz zu den 90ern, finde ich. Aber die Szene gibt es auch noch. Manche sieht man natürlich auch auf den Rollertreffen, weil da auch so eine Mischform entstanden ist. Also Popper sieht man nicht mehr. Also ich jetzt nicht mehr, weiß ich nicht. Gothic hat sich auch so ein bisschen aufgesplittet, aber ist auch deutlich geringer geworden. Selbst das Mera Luna, was hier in Hildesheim ja immer stattfindet, ist, glaube ich, auch deutlich weniger, auch selbst in Leipzig. Aber diese Rollerszene, da hast du vollkommen recht, die bleibt. Und ich finde, du hast ja gesagt, sie wird klein, also wir werden natürlich älter, und sie ist auch ein bisschen geschrumpft, aber ganz viele kommen ja wieder. Also die Faszination lebt ja seit ein paar Jahren, so ist es meine, weil ich ja nicht mehr in den 80ern dabei war, die wird wieder mehr. Also die Leute kommen zurück nach einer kurzen Auszeit oder sie sind immer da geblieben, auch wenn die Jüngeren nicht kommen. Aber wenn ich mir so angucke, auch in Kiel, das ist ja voll. Da sind ja ausreichend Leute immer noch unterwegs.
Ja, ich finde das faszinierend. Also, ich bin ja 2001 aus Hamburg weggezogen, und plötzlich poppte das auf, dass die Rollerausfahrten gemacht haben. Also nicht nur die Scooterboys, sondern ganz viele, die halt Interesse am Rollerfahren hatten. Das hätte ich mir seinerzeit gewünscht, also schon viel früher. Gab es aber halt zu der Zeit noch nicht so in dem Sinne. Das hat sich entwickelt. Ich weiß nicht, ob über die Führerscheinklassen oder sonst irgendwas. Dass ganz viele plötzlich rolleraffin waren, wenn man dann sieht, wo überall Roller an Rollern gemacht wird oder so. Vielleicht ist das auch meine Wahrnehmung, dass ich das vorher gar nicht über die sozialen Medien so wahrgenommen habe, mitgenommen habe, dass
Vielleicht
so
ist es
welche
auch ein
Sachen.
bisschen zusammengewachsen, ne? Also die Trennung, die man vorher hatte, die immer wieder auch Thema auch in den Episoden bisher gewesen sind, die früher Scooter Boys waren oder beim SC waren und der VCVD, wo es so eine Mischform jetzt eigentlich ja existiert. Und wenn man sich mal den Terminkalender anguckt der letzten Jahre, es wird schon schwierig, weil ganz viele Parallelveranstaltungen mittlerweile da sind. Also es gibt ja Wochenenden, wo wirklich drei Veranstaltungen parallel irgendwo sind. Gut, es konzentriert sich halt auch zwischen Ostern und, sagen wir mal, Ende September. Das heißt, es ist ja so wahnsinnig viele Wochenenden gibt es da nicht, aber es findet eine Menge statt. Also muss mich ja dann so ein bisschen mit beschäftigen als Pressewart auch, wo findet was statt, weil wir dann auch irgendwann An- und Abrollern hatten und versucht dann halt auch aus dem German Scooter Forum die Termine rauszuziehen und zu gucken, wo irgendwas ist. Und da ist mir in den letzten Jahren das wirklich aufgefallen, dass es sehr, sehr viel gibt. Entweder Sachen, die es schon immer gab, jetzt da öffentlicher sind oder wirklich viel neu dazugekommen ist. Also selbst solche Sachen, die wir jetzt machen, da waren ja die letzte Großveranstaltung in Hannover ist 75 gewesen. Und solche Sachen wie Jelto das in Nethen macht, in Oldenburg, das sind ja sachen, die eigentlich neu dazugekommen sind.
Ja, und bei mir sind es halt aus dieser Scooterboy-Geschichte halt Traditionsveranstaltungen wie Ostern Hamburg. Dann bin ich auch auf dem ersten Aachener Scooter Run gewesen und habe gesagt, da möchte ich immer wieder hin. Das sind so nette Leute oder die machen das sehr schön. Und
Ja.
da fühle ich mich immer sehr aufgenommen und angesprochen von dem, was sie machen.
Ja. Der hat auch wirklich Tradition. Ich glaube, dies Jahr ist das Plakat auch von Tobi, wenn ich das richtig gesehen habe, gestaltet, wenn ich
Ja.
mich recht entsinne, zu
Wobei der,
Aachen.
glaube ich, auch für andere macht. Der macht, glaube ich, auch. Ja.
Habe ich bei Facebook auf deinem Profil gesehen, dass du auch irgendwie abgelichtet war oder bist du das auf dem Bild von Tobi oder was ist da gezeichnet? Zum Geburtstag irgendwas?
Nee, das ist ein Mod, ein langjähriger Freund. Der ist 60 geworden und sein Club hat ihm ein Bild von Tobi Dahmen finanziert,
Ja.
gespendet sozusagen. Das ist der Andreas Predel, seine Zeichen Weseler Mod, den habe ich kennengelernt auf Fehmarn bei einem Mod-Treffen. Heiligenhafen Fehmarn war in den 80er Jahren ein Treffen und da habe ich ganz viele aus Wesel kennengelernt und habe die jetzt auf dem 60. Geburtstag teilweise das erste Mal wiedergesehen. Andere habe ich öfter gesehen, weil das waren dann Weggefährten geworden.
Ja.
Ich habe in den 80er Jahren einen Geburtstag gefeiert, an einem See, an dem Wolnisee bei Pinneberg und habe ein Flugblatt gemacht mit einer Klassenkameradin, die auch an dem Tag Geburtstag hatte und habe halt Leute eingeladen, sie auch. Von mir kamen etwa 100 Rollerfahrer und von ihr kamen etwa 4 oder 5 Leute, die noch von der Schule waren. Das war so ein bisschen komisch für mich. Fand das aber wahnsinnig. Es waren zwei Autos aus Wesel da, muss man sich vorstellen. Das sind ein paar Kilometer. Es waren Leute aus
Ja.
Braunschweig da, aus Lüneburg, aus Kiel, aus Bremen. Ich denke so, kann man alles machen, aber die sind teilweise ja auch mit dem Roller da gewesen.
Ja.
Hut ab. Die Strecken
Hast
hat man früher auf sich genommen.
du mit so vielen Leuten geplant für die Party am See?
Nein.
Okay.
Ich habe seinerzeit Boxen im Roller gehabt, einen Kassettenrekorder da drin gehabt und man konnte diese Stelle, diesen Grillplatz auch schlecht erreichen. Irgendwann kam die Polizei zu Fuß an und wollte sich darüber beschweren, dass die Musik so laut ist. Wir hatten sie früh genug gesehen, ich habe den Hebel umgelegt und sie wussten gar nicht, wo die Musik herkam.
Okay, aber ich meine, wenn wir jetzt mal von Technik sprechen und Boxen waren die vorne im Handschuhfach, die klassischen 80er-Jahre-Geschichten?
Genau.
Wir wissen ja, wie viel Watt diese Boxen eigentlich geleistet haben und wie kann das so laut gewesen sein?
Weiß ich nicht. Ich habe Geld investiert, habe seinerzeit bei einer Firma in Hamburg diese Boxen gekauft, habe die ins Handschuhfach eingepasst, Kassettenrekorder. Ich habe bei Vespa Winter, einem Hamburger Vespa-Laden, einen Schaltplan gehabt, wie ich das zu ändern habe, dass ich damit Batterie und das Ganze auch einspeisen kann. Ich hatte, glaube ich, original keine Batterie, die musste dann eingebaut werden.
Ja.
So lief das Ganze. Und dann hast du eine Kassette gehört, 90 Minuten mit Auto-Reverse. Und was mir nachher gar nicht bewusst war, das war so ein Mix aus Musik, aber die musstest du ja immer wieder hören. Ne? Also wenn du längere Strecken gefahren bist, hast du ein und dasselbe Lied öfter gehört.
Ja.
Ja, und das brennt sich dann auch so ein bisschen ein. Das ist Ska, Northern Soul Musik gewesen.
Wie gut war denn wenn vom Fahrgeräusch her mit den Boxen das? War gut zu hören dann?
An der Ampel auf jeden Fall und
Okay.
bei 100 Stundenkilometer doch, du hast was gehört.
Ja. Wenn du bei deiner Party den Roller dahingestellt hast mit den Boxen und ihr da die Musik gehört habt, wie lange hält die Batterie durch mit dem Kassettenrekorder?
Das
Die
weiß ich
ganze
nicht mehr.
Nacht?
Die
Oder
hat
hattet ihr?
durchgehalten.
Die hat durchgehalten. Gab es Kampf um welche Kassette wer was hören darf? Oder wurde die
Das war.
einfach laufen gelassen?
Die wurde einfach laufen gelassen. Ich weiß nicht, ob ich andere Kassetten, das weiß ich nicht mehr,
Okay.
bekommen habe. Ich hatte sicherlich auch noch Kassetten mit.
Haben die Leute ihr Essen und Trinken selber mitgebracht? Oder
Ja.
hattest du ein ganz nach dem Motto, also für
Ich bin
spontan.
wirklich mit dem Roller nur über eine Brücke unmittelbar meines Wohnortes dorthin gefahren, von meinen Eltern aus. Die anderen sind von der anderen Seite gekommen. Ich hatte das auf dem Flugblatt eingezeichnet, wie sie zu fahren haben, von der Autobahn, wie sie da hinkommen. Am nächsten Tag bin ich dann nochmal hingefahren. Da waren die beiden Weseler-Autos noch da, weil die hatten im Auto gepennt. Die
Wie
anderen
man das so
waren,
gemacht hat
wie man das
damals.
so gemacht hat, genau.
Und wie sah es danach aus? Musstest du aufräumen?
Nee. Ich denke mal, das sah gut aus.
Okay. Weil, also man vergleicht das ja heute so ein bisschen, wenn man eine Veranstaltung bei Facebook eingestellt hat und hat nicht darauf geachtet, dass man sie privat aufstellt, hat man ja in den letzten Jahren das ein oder andere Mal gelesen, dass wenn sie öffentlich gestellt worden ist, das so nicht 30, 40 Leute gekommen sind, sondern 300, 400, was ja dazu führte, dass man nicht mehr Herr der Lage war.
Ja.
Das ist ja so ein bisschen so, man legt einen Flugplatz aus, man weiß gar nicht, was kommt und wenn dann plötzlich mal so 100, 120 Leute plötzlich kommen, ist es natürlich eine Hausnummer.
Ja, und ich habe das halt auch mit der Kamera dokumentiert. Das heißt, teilweise zum großen Teil weiß ich, wer da war.
Ja.
Teilweise weiß ich die Gesichter heute dann nicht mehr, wer es war oder so. Aber es waren ja über 100 oder es waren 100 Leute, die aus der Rollerszene kamen, die es heute noch gibt, teilweise. Also mit denen ich dann heute noch Kontakt habe.
Machst du das nächstes Jahr dann, wenn du rundest, auch wieder bei euch am Niederrhein? Ein Flugblatt, Olli wird 60.
Ich guck mal. Der Andreas hat es ja jetzt vorgelebt, wie man es machen kann. Wir schauen mal. Ich schaue mal. Es gibt eine schöne Geschichte, wo du sagst, ja, man wird nicht mehr im Herr der Lage. Es gab ein Ostertreffen bei Elmshorn auf einer, ich glaube, Motocrossbahn war das. Ein Ostertreffen ist ja, Karfreitag fängt das an, da darfst du keine Musik machen. Das heißt, es kann dann sein, dass erst um 24 Uhr die Musik angemacht wird. So, du reist dort an, möchtest feiern, Bier trinken, hast aber keine Musik. So. Die Leute sind aber auch irgendwann älter geworden. Die konnten nicht mehr von Freitag bis Ostermontag feiern. Es war dann so, dass dann Sonntag schon viele abgereist sind. Aber früher waren die Treffen auch ruhig noch mal einen Tag länger. Ich weiß,
Ja.
dass ich mit den Sizemännern, den Veranstaltern dort in dem Clubhaus, sage ich mal, oder in dem Haus, wo die selber untergebracht waren an dieser Bahn, es waren schon alle nach Hause gefahren. Aber es war noch alles da. Es war Bier da, es war die Anlage da, es war ein Festzelt da. Und Radio Hamburg hat gesendet und hat gefragt, wo ist denn noch was los? Er hat gesagt, lass sie doch mal anrufen. Dann sagen wir, wir haben hier Festzelt, wir haben Musik, wir haben Bier. Kommt vorbei. So, dann habe ich da angerufen und die Sizemänner
Welches
gucken.
Jahr? Welches Jahr
In
ungefähr?
den 80ern.
Okay.
Vorn müsste ich nachgucken.
Ja, mir ging es nur so ganz grob. Ob es eher moderner oder 80er ist ja deutlich nochmal eine andere Hausnummer.
Ja, und vielleicht auch Anfang der 90er oder
Ja.
so. Und dann hieß es ja, ich werde gleich live geschaltet und könnte dann darüber berichten. Und kurz vor der Live-Schaltung hat dann jemand auf die Gabel gedrückt. Er hat gesagt, bist du eigentlich irre, Olli? Wir wissen noch gar nicht, was da kommt. Ich so, ja, hast du recht. Hast du recht.
Wer weiß?
Wer weiß, was daraus
Das Leben
geworden
ist
wäre.
voller Überraschung.
Ja.
Ich habe wie gesagt, ich habe ja so ein bisschen gucken können. Du hast zwei Roller, aber du hast Klappräder habe ich gesehen bei dir.
Ja, gab es auch Klappräder. Letztendlich
Sammelst du
hatte ich drei.
Klappräder?
Ja, mein erstes Fahrrad war ein Klapprad. Wie man das so in den 70er Jahren hatte, hat mein Vater mit dem Auto ein Klapprad vorbeigebracht. So. Das war ein oranges dann. Das ist mein erstes Fahrrad gewesen. Deshalb diese Beziehung zu Klapprad. Ich bin fahrradaffin heute. In Hamburg war ich es nicht, bin es aber hier. Und es gibt in der Südpfalz einen Berg, Kalmit. Da wird einmal im Jahr ein Event zelebriert. Zu Maria Lichtmeß wird ein Motto
Okay.
verkündet. Und zu dem Motto hat man sich zu fügen, dass man unter einem bestimmten Motto diesen Berg hochfährt. Mit einem Klapprad ohne Gangschaltung und verkleidet.
Okay.
Da kann das Thema Italien kommen. Da verkleidet man das Klapprad als Vespa oder als Pizzalieferant oder. Und
Aber
das
du musst nicht nur dich, also du musst dich verkleiden und auch das Klapprad.
kannst du machen, wie du möchtest.
Okay.
Es wird gern gesehen, dass dieses Motto irgendwie interpretiert wird.
Ja,
Und
okay.
für dieses Event musste ich natürlich ein Klapprad haben. Und dann habe ich irgendwie ja, für kleines Geld Klappräder gekauft. Unter anderem von einer Düsseldorferin, die das bei eBay, glaube ich, angeboten hatte. Ich irgendwie sagte, ich suche Klapprad. Ich so, ich verkaufe gerade eins bei eBay, kannst du gerne haben. So, dann ist das in der Familie schon mal geblieben.
Ja.
Auch eine Rollerfahrerin, sage ich mal. So klein ist
Okay.
die Welt dann wieder. Das ist meine Beziehung zu Klapprädern. Ich habe heute noch eins, aber die anderen, die du vielleicht da bei Facebook gesehen hast, die habe ich nicht mehr. Nein. Beziehung zu Klapprädern.
Okay, das, was du jetzt hast, hat das eine besondere Bedeutung für dich gehabt? Ist das noch das erste, das Orangene, oder ist das eins, was so besonders ist, dass du es nicht abgeben willst? Oder ist es so praktikabel? Und das ist ein ganz besonderes, keine Ahnung, Marke,
Nee, ist
Style.
einfach, ist es ein Steckrad, in dem Sinne kein Klapprad. Ist eins von vielen, was ich einfach nur behalten habe. Man muss sich auch verkleinern. Das ist wie bei den Rollern. Man kann nur einen fahren.
Ja.
In meinem Besitz waren drei Roller, unter anderem auch ein 50er Roller vom Hafenfriseur aus Hamburg. Da gibt es eine schöne Geschichte zu. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst, Großstadtrevier.
Ja. Also ich gucke sie nicht, aber natürlich kenne ich sie.
Ja, die gibt es halt in Alt. Und da gibt es eine Folge, da haben die einen Dreh gemacht beim Hafenfriseur. Und der ist alt eingerichtet unten im Portugiesenviertel in der Nähe von den Landungsbrücken. Und bei Walter Löwenberg. Und ich denke so, den Laden guckst du dir mal an und guckst dir diesen Menschen an. Und da bin ich mit dem Roller vorgefahren. Da kam er raus und sagte, Rollerfahrer, er hätte auch einen Roller, ob er mir den mal zeigen könnte. Ich sage, ja. Und dann sind wir in die Tiefgarage gegangen. Aber er hatte noch einen Kunden da sitzen, ne, auf dem Stuhl. Dann waren wir eine halbe Stunde in dieser Tiefgarage, hatte mir seinen Fuffi gezeigt. Ich glaube, Mitte der 70er, orange, kein runder Scheinwerfer. Und er sagte, ja, der läuft nicht richtig, ob ich jemand wüsste, der den reparieren könnte. Ich sag, ja, das kriegen wir irgendwie hin. Ja, dann haben wir diesen Roller für kleines Geld repariert und irgendwann hat er mir den angeboten. Er wollte ihn nicht mehr haben. Er ist noch weiterhin mit seiner NSU Quickly gefahren. Der war Mitte 70. Der Mensch, ein total lieber Kerl, ist auf Zweiradmärkte gefahren, hat seine Kunden mit der NSU Quickly besucht, weil die im Altersheim waren, weil sie nicht mehr bei ihm vorbeikommen konnten. Also ein Original.
Ja.
Und den Roller haben wir zu D-Mark-Zeiten noch erworben. Der ist dann von Hamburg hier in Niederrhein gezogen und ist jetzt mittlerweile wieder zurück in Hamburg.
Aber in gute Hände
In
und
gute Hände in der Familie geblieben, ja.
okay. Ich frage das deswegen auch mal mit den Klappern, weil ich war vorhin noch ganz kurz nach der Arbeit, habe ich mich mit auch einem Rollerfahrer hier aus Hannover, liebe Grüße, Olli, Namensvetter von dir, getroffen und dann standen wir da und dann fuhren, ich vermute, es waren Hannoveraner Touristen, die sich ihr eigenes Klapprad mitgebracht haben und zwar beide das gleiche Klapprad. Und wir waren uns nicht sicher, ist es noch ein Original? Und zwar von Peugeot,
Ja.
wunderschön, also komplett durchgestylt. Wir waren uns nicht sicher, ist es Retro, richtig Retro oder ist es nachgebaut Retro? Dann kam ich nochmal drauf, weil ich vorher eben ein bisschen geguckt hatte bei dir mit den Klapprädern.
Da war auch ein Peugeot dabei. Das hatte ich auch von einem Kollegen geschenkt bekommen. In gute Hände sozusagen, aber ich habe da nie was draus gemacht.
Ja.
Das sind einfach dann zu viele Hobbys vielleicht.
Ja. Und du malst gerne Zeichen, das ist auch nicht viel, aber mit Puder oder mit Mehl, irgendwelche Symbole auf Sahne.
Ja, das ist Northern Soul. Das ist die Richtung
Der
Musik.
Puder.
Man verteilt ja dieses Puder auf
Ja.
dem Tanzboden, damit man besser tanzen kann.
Ja.
Das sind Puderdosen, die in meinem Besitz sind, und dann habe ich dann halt da wie was gemalt, was du wahrscheinlich gesehen hast.
Genau.
Happy Birthday oder Soul Faust oder so
Genau, eine
in
Soul
der
Faust war
Richtung, ja.
das. Das heißt, du
Die
hast
sind.
verschiedene Sorten von Puder zu Hause. Mal
Nee,
sammeln, also.
verschiedene Dosen habe ich.
Ja,
Einfach, wenn
ohne
man die auf dem
Puder.
Flohmarkt sieht, so ein altes Ding. Northern Soul ist ja eine Musikbewegung, die auch in der Rollerszene gang und gäbe ist. Irgendwann bin ich von Rollerfahrern angefixt worden, dass es doch auch diese schöne Musik, wesentlich bessere Veranstaltungen in England gibt. Und dann bin ich halt auch nach England zu Weekendern gefahren. Und die
Mit
Leute
Auto, mit auf Achse.
mit Auto, ohne Roller. Allerdings hab ich dort auch einen Rollerfahrer, mit dem haben wir uns dort getroffen. Der hat ein knitterfreies Hemd auf dem Roller mitgehabt und ich hatte ein geknittertes Hemd und ich war mit dem Auto da. Also ich denke, Hut ab, Bernd Nikodemus.
Ah, okay. Ja,
Der hat es
der kann
hingekriegt.
stylen.
Style, genau. Alter Mod, ja, super. Und
Ja,
da
liebe
ist es
Grüße an
halt.
Bernd. Ist ja mittlerweile vom SC ist er ja in die Rolle gegangen beim VCVD.
Ja.
Also Bernd sehe ich spätestens bei der 75-Jahr-Feier vom Westbahnhof Hannover, weil die einen kleinen Parcours aufbauen. Ich glaube, Hemi ist mit dabei und Till.
Ja, der Bernd, ein ganz lieber, der hat mir mal ganz groß geholfen. Dann bin ich zu einem Rollertreffen nach Moers gefahren. Und ja, mein Roller wollte nicht mehr so. Und ich brauchte einen Halbmond für die Kurbelwelle oder beziehungsweise
Ein
für den Roller.
Halbmondkeil, ja.
Und es gab einen lokalen Vespa-Händler, den habe ich angerufen am Sonntag, aber der war nicht bereit, einen Halbmond rauszurücken, obwohl es bei ihm um die Ecke war. Ich sage, okay. Dann hat der Bernd ist nach Oer-Erkenschwiek mit mir gefahren in seine wohl aufgeräumte Werkstatt, hat in eine Schublade gegriffen, diesen Halbmond. Dann sind wir mit dem Halbmond wieder die, ich weiß nicht, 80 Kilometer zurückgefahren. Nach Moers haben das Ding da eingesetzt und dann konnte ich nach Hamburg zurückfahren. Denkst so,
Und ist auch ein wilder Soul-Tänzer, wie ich in
genau.
Kalka gesehen habe.
Ja.
Ja, da sehen wir wieder, wir hatten, bevor wir angefangen haben, das Gespräch, haben wir gesagt, wie klein diese Welt ist. Und dann sieht man genau an diesen Stellen, wie klein sie wirklich ist.
Ja. Und er gehört zu der gleichen Crew, zu der Northern Soul Family. Die haben wir irgendwann mal gegründet, wo wir gesagt haben, wir haben alle den gleichen Geschmack. Wir sind aber kein Rollerclub, aber wir können uns uniformieren über ein Patch bzw. über ein T-Shirt. Und dann haben wir alle plötzlich grüne T-Shirts angezogen, die blau abgesetzt waren und haben die Northern Soul Family einfach mal so gegründet.
Wer
Und die haben.
gehört da denn alles dazu? Darf man Namen nennen?
Weiß ich nicht, da gehören ganz viele dazu. Das sind unsere Wegbegleiter. Auch dieser Bernd gehört
Ja,
dazu. Eine
okay.
Silvia, die ehemals aus Celle kommt. Ihr Mann gehört dazu. Der Champ.
Okay, ja.
Das sind so Namen, die bei dir schon auftauchten in den
Ja.
Sendungen.
Ja, Champ, er gibt ja auch immer noch ein Magazin raus, oder? Ne? Das gibt es bei mir
Guter
dann ab und zu
Classic,
immer.
ja.
Genau, ja.
Auch ein ganz lieber Freund, der hier
Ja,
um die Ecke wohnt.
ich weiß gar nicht, ob ich mit Champ schon mal, vielleicht habe ich ihn Kalker, ich bin mir auch nicht sicher. Also klar, das war auch ein sehr früher Name, der auftauchte, lange bevor ich den Podcast gemacht habe. Ich weiß nicht, in welchem Kontext, aber das war mir durchaus bekannt. Ich glaube, spätestens auch im Rahmen vom Jump Scooter Forum, wo ich irgendwann rein bin, um Hilfestellung zu kriegen, als ich angefangen habe zu schrauben. Ne? Also das ist
Genau,
ja nochmal was
da ist
Bestimmtes.
er, glaube ich, noch aktiv. Da war ich auch aktiv. Da bin ich aber jetzt raus. Bin irgendwann zu Facebook überredet worden. Alle hatten schon vorher geschrieben, müssten wir Olli überreden und Bilder, Bilder, Bilder wollen sie sehen. Ja.
Ja, Bilder, Bilder, Bilder wollen wir sehen. Genau.
Genau. Während Corona habe ich mal die Zeit gefunden, ein paar hochzuladen. So Rollertreffenweise, aber das ist dann auch wieder so ein bisschen eingeschlafen. Es ist mühsam.
Es kostet halt Zeit. Das ist mit allen Sachen so. Man muss sich am besten. Es fehlen dann doch wieder die langen Winterabende, wo man nicht abgelenkt wird durch Familie, durch Fernsehen oder andere Sachen, sondern wo man vor lauter Langeweile nicht weiß, was man machen kann, und dann kann man entweder Socken stopfen oder Bilder sortieren.
Ich finde das ja auch schön, wenn Bilder von mir auftauchen oder so, wenn mal die andere Kameraperspektive, ich sehe ja an meinen Bildern, wer alles eine Kamera in der Hand hatte oder so und von den Leuten muss ja auch Bilder geben, so. Und wo sind
Ja.
sie? Ja.
Als wir uns zusammen telefoniert hatten, habe ich dich ja so ein bisschen gefragt, so ob du immer noch mal planst, sowas wie eben die Bilder noch mal mehr zu sortieren oder so eine Best-of-Variante zu machen. Hast du das irgendwann noch mal vor? Kannst du dir das noch mal vorstellen, wenn der Architekturjob an den Nagel gehängt worden ist?
Das kann ich mir sicherlich vorstellen, weil gerade heute habe ich nochmal nach Bildern geguckt, denke so, oh, habe ich gar nicht mehr parat gehabt, dass ich davon Bilder habe.
Ja. Ich frage das deswegen, weil ich hab den Hannoveraner Fotografen erwähnt. Da gibt es halt im Historischen Museum, die verwaltet mittlerweile die Sammlung als Dokumentation. Und ich finde das total spannend, wie sich sowas auch in der Stadt verändert hat, weil das ist ja wirklich eine Zeitdokumentation. Und wir hatten vor kurzem das Thema so nach dem Motto, was würde man sich gerne wünschen? Und ich habe dann gesagt, ich würde mir gerne wünschen, mal eine Zeitreise zu machen, zurück in die Anfang, Mitte 50er in Hannover. Ich bin ja kein gebürtiger Hannoveraner, aber einfach mal mit dem Roller durch die Stadt zu fahren und sie vielleicht auch durch die Architektur so ein bisschen, wie die Stadt damals aussah, stadtplanungsmäßig und aber auch gebäudetechnisch. Klar war noch viel zerstört, aber wenn ich die Bilder sehe, die hier von Hannover gepostet werden in so einer Gruppe, dann ist das total spannend, wie die damalige Zeit war und einfach da mal reinzuschnuppern. Und wenn der das nicht gemacht hätte oder eben genau solche Leute wie du, Sachen zu dokumentieren, dann würde man das nicht wissen. Und da sind sehr viele spannende Momente dabei. Neben schönen Momenten emotional, also wenn man selber auf dem Bild ist, ist das natürlich ein anderer Bezug,
Ja.
aber auch natürlich aus der Sicht heraus, Architektur auf der einen Seite, aber auch, wie sah früher so eine Veranstaltung aus? Heutzutage, so eine Veranstaltung ist ja sehr gut durchorganisiert und nicht ein Flugblatt, wir treffen uns mal da und dann kommen da 100 Leute.
Ja, ich habe mal den Effekt gehabt, ich habe nicht nur eine Spiegelreflexkamera mitgenommen, ich habe auch schon mal eine Videokamera. Das war damals eine VHS-Kamera, die habe ich mir von meinem Studienort ausgeliehen und bin mit so einem Riesenteil auf dem
Kennen Sie noch?
Rollertreffen
So.
rumgerannt. Genau. Und das war bei den Red Berets und die haben, da hat sie, haben die das Zelt voll genebelt. So, dann bin ich mit dieser Kamera rein und wenn du im Nebel bist, dann meinst du, du wirst nicht gesehen. Und kannst dich auch mit dem anderen Geschlecht vergnügen. Du meinst, du wirst nicht gesehen. Und bin ich halt mit dieser Kamera da rein. Ich wusste ja nicht, was ich zu sehen kriege. Und denke so, da waren Leute zusammen, die gehören gar nicht zusammen. So, und hab verschiedene Sachen dort aufgenommen. Am nächsten Tag habe ich am Bierstand, haben wir das an einen Fernseher angeschlossen und haben das wiedergegeben. Und die Leute haben sich dann selber gesehen oder selber entdeckt und hatten keine Erinnerung mehr so, was sie am Vorabend gemacht haben oder so. Es war schon irgendwie so ganz komisch, so mit dieser Technik dann plötzlich so vorgeführt werden, ne? Und dann merkst du so
Ja.
direkt, so fühlen sich die Leute erwischt oder so. Ja, schwierig. Das ist auch mit dem Bild, was dann später auftaucht und so. Du kannst ja Leute da auch mit verletzen.
Das ist richtig, wobei so eine Videoaufnahme natürlich nochmal einen ganz anderen Stellenwert dadurch bekommt, weil neben dem bewegten Bild, also nicht nur eine Sequenz rauszunehmen, sondern auch mit Ton, auch wenn der Ton bestimmt nicht unheimlich gut gewesen ist, wenn da auf so einer Party und Musik läuft und die kleinen Mikrofone, die in den Kameras damals drin waren, waren ja, glaube ich, auch nur Mono und also, aber es ist nochmal was anderes, als wenn du nur wirklich ein Standbild hast. Das ist nochmal ein ganz anderer Ausschnitt. In diese Kameras kann ich mich auch noch dran erinnern. Vor allen Dingen, ich glaube, mit der Auflösung klassisch, was ist das gewesen? 800 mal 600, diese Klasse oder 500 SD-mäßig. Also die alten Fernseher waren ja auch nicht mehr von der Auflösung. Und wenn du sowas heute auf so einem HD-Fernseher abspielst, dann, naja, muss man sich nicht
Das
antun.
ist wie in der Northern-Soul-Szene. Da gibt es ganz alte Aufnahmen aus den 60er, 70er Jahren von der Tanzfläche oder sonst irgendwie und Bilder und davon lebt die Szene dann heute, ne? Von diesen alten Sachen, die dokumentiert worden sind.
Definitiv, also auch was Tanzstile wahrscheinlich sich
Ja.
haben, das hat sich ja auch in den letzten Jahren. Ich habe das ab und zu mal probiert. Ich bin eigentlich rhythmisch orientiert, aber das mit dem Tanzen bei Northern Soul, diese schnellen Fußbewegungen, da muss es ist bei mir in der Bucketliste. Also es ist noch so, ich würde das gern noch mal für mich ein bisschen trainieren, aber da fehlt mir momentan die Zeit für.
Ich fand das faszinierend. Ich habe in den 80er Jahren, was ich in deinem anderen Podcast auch gehört hatte, von wegen Tanzschule oder so. Ich habe tatsächlich auch Tanzschule gemacht, aber ich habe das nie angewendet oder so, ne? Musste das nie. Es war nachher so, das war nicht meine Musik.
Ja.
Ich habe in dieser Subkultur, in meiner Blase sozusagen meine Musik gehört, die ich gut fand. Und das war anfangs The Police. Und es waren nachher in Mod-Richtung andere Sachen und Konzerte gab es dann halt, keine Northern Soul-Konzerte, es gab Ska-Konzerte oder sonst irgendwas, was in der Szene dann gehört worden ist und besucht worden ist und das auch deutschlandweit.
Ja.
Und in der Roller-Scooterboy-Szene ist es ja auch versucht worden, Einflüsse reinzubringen oder so, die sich teilweise ein bisschen gehalten haben oder auch nicht gehalten haben. Ob
Ja.
das nun Techno ist oder Schlager. Was ich gehalten habe, ist der Northern Soul. Ska hat sich ein bisschen
Definitiv.
gehalten.
Definitiv. Wobei das Gartanzen mir deutlich leichter fällt und auch mir näher noch ein bisschen ist. Also nicht von der Musik, weil ich mag beide. Ich bin musikmäßig relativ breit mittlerweile aufgestellt. Lustig fand, weil du sagtest, Police und sowas. Ich merke das ja bei meiner Frau. Die ist auch dein Baujahr. Und wir haben eine Platte gemeinsam. Eine. Das ist die von Elton John, die Too Low for Zero. Ansonsten ist sie mehr in die Richtung vorher und ich bin mehr die Richtung danach, weil ich bin so auf diesem Schnitt gewesen. Ich kann mich an Queen noch erinnern und ich bin aber sehr schnell in die Neue Deutsche Welle-Szene abgerutscht. Weil da war ich, 1980 war ich halt 12 und da fing das 81, war so mit 13, 14 so die ersten Sachen und das hat mich halt von der Musikrichtung viel, viel mehr gekickt als Police oder Queen oder was auch immer. Aber was ich nicht höre, sehr ungern höre, ist Schlager und Klassik. Und wir waren in der Tanzschule und ich habe die Jungs, nachdem wir das durchgetanzt haben, also wir haben uns aufgrund des Opernballs gesagt, wenn ich zum Opernball hingehe, dann möchte ich halt auch mittanzen können. Und dann muss ich auch nochmal einen Refresh haben nach 40 Jahren. Dann bin ich nachher zu den Jungs, die das gemacht haben, die haben das super gemacht, gesagt, und ja, es ist eine sehr bekannte Tanzschule in Hannover. Also die ist wirklich die größte. Und dann habe ich sie gefragt und gesagt, wie sieht denn das aus? Macht ihr auch Tanzschulunterricht für Northern Soul? Nee, machen wir nicht. Dann habe ich nur gesagt, naja, also ich habe jetzt so ein bisschen mitbekommen, dass in England gerade ja so eine richtige, auch bei den Jugendlichen, so eine richtige Revival-Geschichte ist. Vielleicht sollte man darüber nachdenken. Ich werde mir jetzt noch mal ein bisschen Zeit lassen und werde die noch mal triggern. Vielleicht kriegen wir es mal hin. Vielleicht kann man dann noch mal, auch was das Thema Nachwuchs auch in Deutschland hat, einfach noch mal gucken. Und da sind ein paar Schritte zum Zeigen, glaube ich, nicht verkehrt. Auch wenn man bei YouTube ein paar Sachen heutzutage im Gegensatz zu früher gucken kann.
Ja, was das Schöne ist in England, die haben ja einen Northern Soul Film drehen wollen und einen, ich sag mal, historischen, wo alte Sachen dargestellt werden. Und die alten Leute gibt es halt nicht, oder beziehungsweise die jungen. Und da hat man über 1000 Leute zum Northern Soul tanzen gebracht. Die haben das geübt für diesen Film. Und dann haben ganz viele Darsteller, Laiendarsteller sozusagen, gesagt, ey, was ist das denn für klasse Musik? Und haben das fortgeführt. Also nicht nur
Ah,
für den
okay.
Film und sind
Ja.
einfach dabei geblieben. Dadurch ist die Northern Soul-Szene in England dadurch auch ein bisschen gewachsen, ein bisschen gepusht worden.
Ah, okay. Das ist eine Info, die war mir so noch nicht bewusst. Ja, cool.
Und natürlich über die Social Medien,
Klar.
das ganz anders verbreitet wird. Und mich würde das auch freuen, wenn hier in Düsseldorf es die Möglichkeit gibt, sowas zu lernen oder Leute da heranzuführen.
Ja, gut, ich meine, du hast ja gesagt, dass du jetzt auch Markus irgendwie kennengelernt hast, mit dem Soul Weekend in Köln ja das zweite Jahr jetzt unterwegs gewesen ist. Ich glaube, im Oktober macht er auch noch eine Veranstaltung.
Ja, da sind sehr norddeutsch besetzt. Ne? Da ist die Tina Soli, der Martin Ollmann. Wer war noch da? Frank ist auch noch da, auch von der Northern Soul Family.
Ja.
Also alles Bekannte.
Ja. Ich habe das gesehen. Ich muss noch mal gucken. Ich glaube, es war Mitte Oktober. Ich muss mal gucken. Ich habe ja Markus gesagt, beim dritten bin ich dabei. Also 2026. Na, vielleicht geht es ja früher schon. Müssen wir mal schauen.
Total schöne Veranstaltung.
Ja.
Musikmäßig sowieso, wenn die Tanzfläche voll ist, sagt man, ist sowieso schön, aber das ist ja sicherlich auch Geschmackssache, aber es ist eine feine Veranstaltung.
Ja, gut, das hat man in Kalkey auch gesehen, ne? Also der Bereich, Kalkey ist ja sehr spannend oder war sehr spannend durch die verschiedenen Bereiche.
Ja.
Aber der größte Bereich war ja auch der Bereich, wo Northern Soul gespielt worden ist.
Genau, und da haben die ja die DJs-Sets von einer halben Stunde, eine Stunde oder so, wo die auflegen. Sie hören leider nicht sich die anderen Sets an. Da kommt es schon mal vor, dass einige Lieder vier, fünfmal gespielt werden. Das ist einfach so. Es gibt so ein Lied, das war mir gar nicht bewusst. Ich habe irgendwann mal meine erste LP gekauft. Das war ein Hit-Sampler. Auf diesem Hit-Sampler ist eins dieser Lieder drauf, was einige DJs nicht mehr hören können, oder? Das ist
Ja.
Red Light.
Ja,
Und
okay.
es ist tatsächlich auf meiner ersten LP. War mir nicht
Ja.
bewusst, aber es ist so.
Kann ich insofern nachvollziehen, weil ich höre ganz viel Spotify, weil ich das total spannend finde, weil wenn man breit aufgestellt ist, je nachdem bei Bedarf, dass einer hören kann oder Sachen hören kann, wo man früher vielleicht nur ein oder zwei LPs hat und jetzt auch die anderen hören kann. Und ich höre öfters dann halt auch entweder nur Soul oder mal Funk oder Northern Soul, weil sowohl Tina als auch Dirk haben ja auch beide eine Playlist da. Und dann ist es auch so, dass es so drei, vier Lieder gibt, die einfach sehr häufig vorkommen, wo du dann irgendwann schon so eine Abnutzungsgeschichte hast, wo du dann eher weiter skippst, wo du denkst so, ja, schön, aber jetzt vielleicht nicht in dem Moment.
Ja, es gab, das ist noch aus Mod-Zeiten oder so. Ich habe dann auch irgendwann angefangen, diese Northern Soul-Platten zu kaufen, sofern mir das finanziell möglich war. Ich wollte ja auch den Roller mir finanzieren. Und so ein Soul-Sampler kostet dann halt auch einiges an Geld. Habe dann aber auch früh angefangen, mir die zu kaufen. Und die sind dann, ich weiß nicht, in welchen Abständen durchnummeriert und erschienen. Und habe versucht, da kontinuierlich auch zu sammeln. Und die Platten habe ich heute noch. Irgendwann ist man umgeswitcht auf CD. Ich habe sicherlich jetzt auch wieder einen Plattenspieler und höre das auch ganz gerne. Es ist immer noch eine schöne Musik, aber wenn man das auch so genießen kann, es wird aufgelegt, wie letztes Wochenende, wo der Markus dann auch war. Wenn dann diese schöne Musik läuft und die Leute haben Spaß zu dieser Musik, ist alles perfekt.
Ja. Ich habe auf meiner kleinen Liste eigentlich nichts mehr draufstehen. Ich habe ja mal zwei Fragen zum Ende, die ich mal stellen würde. Du hast gesagt, du hast drei Roller gehabt, jetzt hast du nur noch zwei, wenn ich das jetzt
Ja, richtig, den
nochmal habe.
SB-Sauger.
Genau. Genau, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Vielleicht machen wir das, bevor ich die Fragen stelle. Du bist ja
Gerne.
im. Das war der Name, der mir als erstes, als ich gefragt habe, wenn jemand kennt, der diese Fotos gemacht hast, auf so einem Book
Ja.
von Paul, dann der SB-Sauger. Und jemand sagte mir dann auch, das ist aufgrund eines Aufklebers von den Tankstellen SB-Saugern gewesen.
Genau, das ist einfach die Langeweile gewesen. Auf den Fahrten zu irgendwelchen Treffen oder sonst irgendwas sitzt man plötzlich an so einem Staubsauger-Münzgerät und knibbelt an diesen Aufkleber. Und der ging plötzlich irgendwann ab. Ich weiß nicht, ob es in Braunschweig war oder sonst irgendwas. Und ich denke so, der passt prima auf die Backe und habe mir den auf die Backe geklebt. Und irgendwann kam der zweite vorne ans Beinschild oder andersrum. Denke so, jo. Das ist dann jetzt der SB-Sauger. Der hatte vorher keinen Namen, der Name, der Roller. Und so bin ich zu dem Namen gekommen. Und so habe ich dann den Namen dann auch im German Scooter Forum, SB-Sauger. Und
Also, wenn
so
jemand mit dir Kontakt aufnehmen
lokalisiere ich
will.
auch die Bilder. Also ich mache da
Ja.
meist SB-Sauger drauf.
Okay.
Mehr oder weniger Copyright
Also ein
angedacht.
kleines Wasserzeichen.
So ein kleines Wasserzeichen, aber ganz einfach. Teilweise habe ich es auch auf Bild und dann abfotografiert oder.
Ah, okay.
Damit ich eine Wiedererkennung habe.
Oh. Manche Sachen werden dann einfach kommen zu einem hin und begleiten einen das ganze Leben.
Ja.
Wenn du, ich sage immer, wenn man einen Sack voll Geld und einen Sack voll Zeit hätte, am Anfang habe ich nur gesagt, was man wollen würde, gibt es noch einen anderen Roller, den du fahren würdest, oder bist du schon mal andere gefahren, außer die PXen und den Small Frame? Gibt es sowas? Und wenn ja, wenn dir jetzt jemand eine Zeit geben würde, du hast 3, 4 Monate Zeit, wo würdest du gerne mal hinfahren mit deinem Roller, außer zu treffen?
Außer zu treffen. Der einzige Wunsch ist, den ich mit dem SB-Sauger habe, noch vielleicht auf das 40-jährige des Seismen Scooter Club in Hamburg zu fahren im nächsten
Ja.
Jahr. Die werden nächstes Jahr 40. Das wäre so, dann wäre ich auf jedem Rollertreffen gewesen, dieses Vereines. Es gibt wenige, die auf jedem Rollertreffen waren von den Size-Männern. Das wäre mir dann eine Ehre. Aber ob sie eins machen, vielleicht sind sie jetzt dadurch in Zugzwang.
Ich wollte gerade sagen, also hier haben wir eigentlich einen doppelten Zugzwang. Also wenn jemand 40 Mal oder bei jedem Treffen da gewesen ist,
Ja, die haben nicht 40 Mal ein Treffen gemacht.
ja, aber wenn du 40 Mal da warst,
Ich habe
dann
die
müsstest du
Serie.
dann, ein Ehrenpatch bekommen hinten auf dem Rücken?
Ich habe schon mal die Leuchte des Nordens verliehen bekommen
Ah,
auf einem
okay.
Treffen. Weil es ist das erste gewesen und ich weiß nicht, den Namen Schweinchen sagt dir vielleicht auch was.
Ja, wir haben uns, glaube ich, nie persönlich kennengelernt, aber ich weiß, um wen es geht.
Ja, er ist ja verstorben,
Ja.
lebt nicht mehr. Ganz lieber Freund, man vermisst ihn einfach oder ich vermisse ihn zu Ostern. Er hat immer das Frühstück gemacht. Wenn du so oft auf Ostertreffen gewesen bist, dann ist das einfach so. Ich kenne dieses normale Osterfest dann kaum.
Ja, wobei ich jetzt sagen muss, auch wenn ich Peter nie kennengelernt habe, ist es genau jetzt in dem Moment so ein Zeichen, dass Leute, die so waren wie Peter und sich auch so engagiert haben, nicht in Vergessenheit geraten sind, auch wenn das sind ja schon irgendwie ein paar Jahre jetzt her.
Genau, das war zu Corona-Zeiten, wo er verstorben ist und da
Genau.
konnten wirklich nur ganz wenige Abschied nehmen.
Abnehmen, ja.
Und mir war
Aber
es
er lebt ja
wichtig.
weiter. Also er lebt ja
Genau.
genau deswegen weiter. Und das ist, ich habe ja letztes Jahr einer meiner besten und ältesten Freunde verloren. Das lebt
Sorry.
trotzdem weiter.
Ja.
Und im positiven Sinne. Also man erinnert sich ja dann gerne
Ja.
an diese Menschen, weil man viele schöne Momente mit diesen Menschen verlebt hat. Und das hilft einem auch, glaube ich, immer so ein bisschen darüber weg.
Ja, also gucke mir gerne meine Bilder an oder so. Das ist dann auch Anfang der 80er Jahre, wo Schweinchen schon auftauchte, wo ich Kontakt zu ihm hatte und bis heute sozusagen.
Ja, dann drücke ich erstens die Daumen, dass sie feiern. Zweitens, dass du auf Achse hinfährst.
Ja.
Und drittens, wenn du keinen anderen Roller mehr haben willst, ist das ja auch vollkommen in Ordnung.
Ich bin glücklich.
Ja, das ist die Hauptsache.
Genau.
Olli, ich sage total herzlichen Dank für das Gespräch. Es war sehr facettenreich für mich, sehr spannend, weil ich habe ja am Anfang gesagt, ich weiß gar nichts über dich, wir müssen uns treiben lassen. Das hat total gut funktioniert. Ich finde es super. Und wie ich das oft sage, ich hoffe, wir sehen uns live auf der Straße irgendwann.
Wenn ich dich nicht erkenne, spreche mich gerne an. Wir sehen uns
Ja.
sicherlich irgendwie und wenn es in
Ja.
Köln nächstes Jahr
In
ist.
Köln, ja. Ostern ist bei uns halt immer relativ gesetzt als Familie. Das ist immer
Ja.
ein bisschen schwierig. Gucken wir einfach mal. Schauen wir
Wir
mal.
gucken. Und ich
Besten
finde das
Dank,
schön,
Olli.
was du machst. Es bringt Spaß zuzuhören und Leute dann von Leuten zu hören, wo ich länger nichts gehört habe, wie auch immer, oder Leute kennenzulernen. Und
Ja,
wenn es
oder
auf
wieder über
diesem Wege
Leute zu
ist.
hören, wo man denkt, so, wäre mal wieder Zeit, dass man sich mit denen trifft oder telefoniert oder was auch immer tut.
Gerne.
Danke.
Nicht dafür.
So schnell können 1,5 Stunden interessante Gespräche wieder vorübergehen. Und ich kann nur sagen, ich hoffe, es ist beim Hören von euch genauso gegangen wie bei mir mit dem Sprechen mit Olli. Wir haben einfach gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit vorbeigegangen ist. Und wir haben uns wirklich von Geschichte zu Geschichte gehangelt und plötzlich waren 1,5 Stunden rum. Ich sage Olli ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, wenn wir uns irgendwann mal auf der Straße bei einer Veranstaltung, vielleicht in Köln, sehen und dass wir zusammen um halb an der Bar mal ein kleines Getränk zu uns nehmen werden. Und ich hoffe auch, dass ich mal in den Genuss komme, eins von deinen vielen Alben durchzublättern, um mir selber mal einen Einblick in die Vespa-Szene in der damaligen Zeit zu machen, weil, ich habe es ja oft genug erwähnt, ich zu dieser damaligen Zeit noch gar nicht mit am Start gewesen bin. Das Interesse war zwar da, aber die eigene Vespa fehlte und naja. Man hat manchmal auch unterschiedliche Prioritäten in unterschiedlichen Lebensabschnitten. Olli, wie gesagt, herzlichen Dank und ich glaube, alle, die Olli bisher kennengelernt haben oder in den Genuss seiner Fotos gekommen sind, die werden das auch zu schätzen wissen, was er in all den Jahren zusammengetragen hat. Ich muss jetzt nur mal gucken, dass ich irgendwie die Sterngeschichte nochmal kriege. Ich habe so ein bisschen im Netz geguckt. Ein paar Sachen gibt es ja auch auf den einschlägigen Seiten. Auf jeden Fall, ich würde mir auch nochmal ein paar Sachen genauer angucken. Was erwartet euch in der Jubiläumsfolge? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin an zwei Themen gerade noch dran. Das wird sich ganz kurzfristig entscheiden. Also, wenn ihr am 1. Juni diesen Podcast hört, dann habe ich bestimmt schon die entsprechende Gesprächspartnerin oder den Gesprächspartner an der Mikrofonangel und dann werden wir gucken, dass wir Anfang Juni das nächste Gespräch machen. Im Juli habe ich dann das Glück, mit Tobi über seine Mod-Zeit ohne Vespa zu sprechen. Und dann bin ich schon ganz gespannt, was uns nach der kleinen Sommerpause erwarten wird. Ich selber bin im Juni ja noch auf unserer 75-Jahr-Feier. Wer Lust hat, kann auch als Tagesgast gerne noch vorbeikommen. Und ja, dann sind die nächsten Monate ja auf jeden Fall gebucht für Hamburg, Vespici und natürlich auch Celle. Entweder als Orientierungsfahrer oder einfach beim Heidetreffen. Ich bleibe bis dahin hoffentlich genauso wie ihr munter und wünsche euch eine wunderbare weitere Saison. Bleibt gesund und wir sehen uns, wie schon am Anfang gesagt, auf der Straße.